Heute ist Mittwoch, der 17.04. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, wir sprechen heute nochmal über den Angriff Irans auf Israel. Wie reagiert die Welt und was wird Israel jetzt tun? Und dann geht's um die AfD und Russland. Ein paar AfDler waren in Russland zur Wahl und wurden jetzt abgemahnt. Ja, und der Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, der wurde anscheinend vom FBI verhört. So langsam wird die Luft irgendwie immer dünner. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir sind wieder zurück in Deutschland und dann auch schon wieder irgendwie hier so Mitte der Woche. Die Zeit verfliegt schon wieder gerade, ich sag's euch. Und es ist auch einiges passiert. Fangen wir doch mal damit an, womit wir am Montag aufgehört haben. Der Angriff von Iran auf Israel, der lässt uns ja nicht los. Gestern ist dann auch noch Außenministerin Annalena Baerbock nach Israel aufgebrochen, um Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu zu führen. Man werde, Zitat, darüber sprechen, wie eine weitere Eskalation mit Zug um Zug mehr Gewalt verhindert werden kann. Baerbock kündigte zudem an, sich für eine deutliche Ausweitung der Hilfslieferung in dem Gazastreifen einzusetzen. Es komme, so Baerbock, darauf an, dem Iran Einhalt zu gebieten. Ja, und der Spiegel hat dazu auch ein Interview mit dem Völkerrechtler Daniel Erasmus Kahn geführt und es war wirklich sehr, sehr spannend. Ich lese euch daraus mal zwei Passagen vor. Der Spiegel fragt, befindet sich Israel jetzt im Krieg mit Iran? Kahn sagt, das ist eine schwierige Frage. Im Völkerrecht spricht man ja heutzutage nicht mehr von Krieg, sondern von internationalen bewaffneten Konflikten. Für die braucht es keine Kriegserklärung. Sie beginnen mit dem ersten Schuss. Aber wann sie aufhören, ist unklar. Jedenfalls dann, wenn die Kampfhandlungen endgültig zu Ende sind. Der Spiegel fragt weiter, Iran hat schon signalisiert, dass es das vorerst gewesen sein soll. Kahn sagt, das hängt auch stark davon ab, was Israel macht. Israel wäre jetzt im Rahmen seines Selbstverteidigungsrechts zum Gegenschlag berechtigt. Spiegel fragt, für wie lange? Er sagt, dafür gibt es keine eindeutige zeitliche Grenze. Aber es gibt ein allgemeines Interesse, keinen allzu langen Zeitraum anzunehmen. Solange ein faktischer Kriegszustand besteht, gilt das sogenannte humanitäre Völkerrecht. Das bedeutet eben auch, dass Menschenrechte partiell suspendiert sind, man zum Beispiel bei einem weiteren Angriff bis zu einem gewissen Umfang auch zivile Opfer als sogenannte Kollateralschaden in Kauf nehmen darf. Wenn wir uns jetzt fragen, wie es weitergeht, Israels Präsident Isaac Herzog, der wandte sich mit einer Ansprache auf Englisch an die Bevölkerung und sagte darin, Zitat, das Letzte, was Israel seit der Staatsgründung in dieser Region will, ist Krieg. Wir wollen Frieden. Wir sind friedliebende Menschen. Wir haben wieder und wieder Frieden mit unseren Nachbarstaaten geschlossen. Natürlich hören wir unseren Partnern und Verbündeten zu und respektieren ihre Sichtweise. Ja, die Botschaft, die war eigentlich nicht nur für die Leute in Israel, sondern auch für internationale Zuhörende, also auch für uns. Und irgendwie wirkte sie aber nicht so ganz beruhigend. Und Herzog fügte dann auch noch hinzu, den Angriff des Iran könne man als Kriegserklärung werten. Israel halte sich aber zurück, weil man an die Konsequenzen denkt. Und man merkt hier einfach wieder, es gibt einen unfassbar großen Raum für Spekulation. Und man muss bedenken, dass die Regierung in Israel eine rechtsgerichtete Regierung ist. Sie fordern Vergeltung mit voller Gewalt, so wie der rechtsextreme Finanzminister zum Beispiel Bezalel Smotrich, der sagt, Teheran muss beben und zwar schnell. Schande über uns, wenn uns der Iran in nie dagewesener Weise angreift, mit solcher Intensität. Es muss eine Antwort geben. Schnell, scharf, intensiv und sehr, sehr schmerzhaft. Ja, wir werden die Situation weiter beobachten und wieder drüber sprechen. Ja, vielleicht könnt ihr euch ja noch dran erinnern. Da waren doch zur Wahl in Russland ein paar Abgeordnete der AfD in Russland. Vertreter der AfD, die fallen ja in letzter Zeit immer wieder durch ihre Nähe zu Russland auf. Und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, da haben wir auch schon drüber geredet, über die Spiegelrecherche, die enthüllt, dass es ein kremlnahes Netzwerk geben soll rund um den AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bistron. Ja, der ist ja für die Partei auf Platz 2 der Europawahlliste. Und jetzt sagt die Bundespartei, die AfD, zu drei Parteivertretern aus Bayern, ja Leute, ihr habt ja anscheinend offenbar wirklich gute Kontakte zu Russland gehabt. Wir mahnen euch ab. Und ein AfD-Sprecher hat das alles auch gegenüber den Nachrichtenagenturen bestätigt. Ulrich Singer, Andreas Jucker und Elena Rohn, das sind alles Abgeordnete aus dem Bayerischen Landtag, die sind mit parteiinternen Disziplinarmaßnahmen belegt worden, weil sie in Russland waren, als die Wahlen stattfanden. Ja, das war alles im März und da sind sie nach eigenen Angaben auf eigene Einladung hingereist und haben es wohl auch selber bezahlt. Das Interessante daran ist aber, und das finde ich wirklich wichtig, die sind eingeladen worden, diese AfD-Politiker aus Bayern, aber Wahlbeobachter der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die sind nicht eingeladen worden. Und die OSZE-Bewertung ist ja entscheidend für die internationale Anerkennung eines Wahlergebnisses. Ja, und die AfD-Bundesspitze, die hatte den drei Abgeordneten damals gesagt, Leute, tretet diese Reise lieber nicht an. Und die Partei begründet ihre Abmahnung jetzt mit der Parteisatzung. Mitglieder, die gegen Satzung, Grundsätze oder Ordnung der Partei verstoßen, können demnach abgemahnt werden. Verbunden mit dem Hinweis, dass im Wiederholungsfall oder vergleichbarem Verhalten weitere Ordnungsmaßnahmen drohen könnten. Zum Beispiel könnte das Amt gesperrt werden und im schlimmsten Fall gibt es ein Parteiausschlussverfahren. Ja, diese Abmahnung ist das Mindeste, was die Bundespartei machen muss, um den Schein zu wahren. Das ist zumindest meine Meinung. Der AfD-Abgeordnete Jurka hatte dagegen erläutert, Organisation und Ablauf der sogenannten Wahl in Russland bewerten zu wollen und er hätte das auch alles selber bezahlt. Zitat, wir haben uns entschlossen, die Kosten selbst zu tragen, gerade um Vorwürfen einer Befangenheit keinen Raum zu bieten. Naja, ob er jetzt die Flugreise selber bezahlt hat oder nicht, befangen wird er trotzdem gewesen sein. Und ich finde, das hätte er sich dann auch irgendwie sparen können. Lasst uns nochmal bei der AfD bleiben. Da kam gestern nämlich zu einem ähnlichen Thema noch eine Recherche raus, und zwar vom Spiegel. Dieses Mal geht's um Maximilian Krah. Der war vor ein paar Monaten in New York und vielleicht erinnert ihr euch dran, wir haben auch drüber gesprochen. Erstmal nochmal zu Maximilian Krah, der ist ja AfD-Politiker, Europaabgeordneter und auch Spitzenkandidat zur Europawahl und vor allem aber auch Rechtsextremist. Ihr wisst, das ist der Typ mit dem Spruch, echte Männer sind rechts. Ja, und der ist nach New York geflogen, vielleicht erinnert ihr euch dran, wir haben darüber gesprochen, zu einer Gala junger Republikaner. Die hat er besucht und da ist auch Donald Trump aufgetreten. Und danach hat er auf Facebook total davon geschwärmt und gesagt, alles total unvergesslich, alles eine echte Inspiration. Ja, der Spiegel hat jetzt nur herausgefunden, wie das Ganze weiterging. Und ich finde, der Spiegel hat es wirklich treffend beschrieben. Ich lese es kurz vor. Doch die extrem rechte Lustreise endete wenig vergnüglich für die Parlamentarier aus Sachsen. Nach Recherchen von Spiegel und dem ZDF-Magazin Frontal befragten Beamte der US-Bundespolizei FBI Krah noch vor seiner Abreise zu dubiosen Zahlungen, die er aus kremlnahen Quellen bekommen haben könnte. Der Politiker bestätigte die Vernehmung auf Anfrage. Tja, irgendwie kommt uns das ja so ein bisschen bekannt vor. Gerade letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir noch über Petra Bistron gesprochen und über Voice of Europe, wo ja auch diese Zahlungen eingegangen sein sollen und das ja auch bei Krah. Und schon wieder befinden wir uns hier im gleichen Kreis. Ja, die amerikanischen Ermittler, die haben dem Deutschen unter anderem eine Chatnachricht vorgehalten und darin soll der pro-russische Aktivist Oleg Woloschin seinem bekannten Krah versichert haben, das Problem mit den Kompensationen für Krahs technische Ausgaben gelöst zu haben. Von Mai an, Zitat, wird es so sein, wie es vor Februar war. Tja, irgendwie liegt diese Formulierung ja dem Verdacht nahe, dass Krah schon länger bezahlt werden könnte aus Russland und die Behörden gehen dem nun nach. Und nicht nur das FBI, sondern auch in Belgien ermitteln Staatsanwälte und auch die deutsche Justiz prüft, ob ein Verfahren einzuleiten ist. Ja, und Krah, was sagt der dazu? Der leugnet das natürlich. Nix mit Geld. Der hat da vielleicht eine Opernballkarte für Woloschin bezahlt. Tja, na dann. Oder der Typ, der hat einfach schlechtes Englisch gesprochen und alle haben ihn falsch verstanden. Ist doch klar. Ob diese Argumentation wirklich so glaubhaft ist, das lassen wir mal im Raum stehen. Das FBI erklärte noch, wie sie an den verdächtigen Chatinhalt gekommen sind. Die haben das Handy von Oleg Woloschin beschlagnahmt bei einer früheren USA-Reise im Sommer 2021. Und da hat er selber auch gesagt, sie haben ein Handy genommen und sie haben alle Informationen ausgelesen. Ja, und so ist es dann gekommen, dass auch das jetzt öffentlich geworden ist. Und so langsam frage ich mich wirklich, wie lange kann die AfD wohl noch dementieren, dass da Geld eventuell aus Russland kommt, damit ein paar russlandtreue Politiker der AfD ins Europaparlament kommen. Vor allem Krah, der Rechtsextremist, der immer wieder gern sagt,
jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu, schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, steh zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts.
Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein und auf die Menschen, die es aufgebaut haben.
Na dann. Zum Schluss gibt's noch eine Good News, die ist mir gerade spontan über den Weg gelaufen und ich fand die Headline schon so gut, dass wir auf jeden Fall drüber sprechen müssen. Bald gibt's mehr Frauentoiletten in Amsterdam. Ja, und um auf das Problem aufmerksam zu machen, dass Frauen anscheinend in Amsterdam zu wenig Toiletten haben, haben sie öffentlich auf Straßen und Gehwege gepinkelt. Und das hat offenbar Erfolg gebracht. Die Stadt hat jetzt gesagt, dass sie mehr öffentliche Toiletten bauen will. Und zwar will sie dafür 4 Millionen Euro investieren. Ja, noch in diesem Jahr sollen die ersten 9 Toiletten gebaut werden. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Sender NOS. Die Toiletten sollen nicht mehr nur aus Pissoirs für Männer bestehen, sondern auch Frauen können sie nutzen. Und der Hintergrund dieser Aktion, der ist auch relativ spannend, denn man kann sich ja im ersten Moment fragen, okay, es gibt irgendwie wenig öffentliche Toiletten für Frauen, das ist an sich ja schon echt nicht okay, aber wie sind sie darauf aufmerksam geworden? 2015 war die Studentin Gerte Piening wegen Wildpinkels verurteilt worden. Sie hatte aus der Not heraus anscheinend neben ein Haus gepinkelt und bekam dafür eine Strafe von 90 Euro. Und vor Gericht hatte sie dann gesagt, Leute, es gibt in Amsterdam nur 35 öffentliche Toiletten, von denen aber nur 2 für Frauen geeignet seien. Also, was hätte sie tun sollen? Von daher sind diese 90 Euro nicht gerechtfertigt, die 4 Millionen für die neue Investition aber schon. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich so sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr Freitag wieder dabei seid, wenn ihr vielleicht eine schöne Bewertung da lasst, wie euch der Podcast gefällt, wenn ihr ihn empfiehlt. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.